Willkommen zurück zur neuesten Folge von der Macht der Craft.
Nachdem wir in letzter Zeit viel über Code gesprochen haben, soll es diesmal um ein anderes Thema gehen.
Wir wollen uns heute das Thema Planung vornehmen.
Und zwei sehr unterschiedliche Ansätze miteinander vergleichen.
Und dabei die Frage beantworten, wie viel Design braucht es denn im Vornherein?
Also, legen wir los.
Die Macht der Craft arbeitet für dich.
Also wir wollen uns heute ja mit dem Thema Planung von Software beschäftigen und wollen dafür insbesondere zwei Ansätze, sage ich mal, miteinander vergleichen. Nämlich auf der einen Seite Big Design Upfront und auf der anderen Seite No Design Upfront. Fangen wir doch mal mit Big Design Upfront an. Wie würdest du das beschreiben, Alex?
Big Design Upfront ist eigentlich ganz einfach in die Definition, ist eigentlich der klassische Ansatz sozusagen, in dem man das ganze Design und die ganze Struktur und die ganze Definitionen und wie was aussehen muss, das Ganze halt einfach mal vorab macht. Ne? Also bevor man überhaupt anfängt zu implementieren und zu Code zu produzieren, rufen zu können, bis tatsächlich so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Es wird zuerst einfach theoretisch an alles gedacht und alles dokumentiert, damit danach implementiert werden kann. Das wäre für mich die grobe Definition von Big Design Upfront. In eben wie gesagt, Großteil der Entwurfarbeit wird vor Beginn der Implementierung durchgeführt. Was sagst du dazu?
Ja, klingt vertraut, sag ich mal. Vor allem klingt es ganz ähnlich wie ein anderes Prinzip, das wir bestimmt auch schon mehrfach besprochen haben, nämlich das Wasserfallmodell. Also es klingt doch ganz ähnlich, oder?
Ja, genau. Also Big Design Upfront ist eine Technik, eine Methode, wie man Software planen, designen kann. Und die wird sehr oft mit Wasserfall in Zusammenhang gebracht, weil Wasserfall eben eine spezifische Phase hat, in denen all diese Sachen passieren, die wir jetzt hier einfach mit Big Design Upfront definieren. Ne?
Genau. Und als krasser Gegensatz, sage ich mal, haben wir auf der anderen Seite No Design Upfront.
Genau.
Wie würdest du denn das mal kurz beschreiben?
Also No Design Upfront ist für mich der krasse Gegenteil. Wir designen nicht vorab. Es wird iterativ an dem Design arbeitet, ja? Ohne sich vorher auf gewisse Strukturen oder gewisse festgelegte Architekturen oder was auch immer festnageln zu lassen, sondern man fängt von null auf, ohne ein fertiges Gerüst und läuft vorwärts und schaut mal, wie sich das entwickelt, wie der Design sich entwickelt, wie die Anwendung sich entwickelt. Aber da fangen wir gleich mit der Implementierung. Es gibt keine 3 oder 6 Monate, in denen wir vorher planen, sozusagen, wie die Anwendung werden soll. Das wäre für mich No Design Upfront, heißt der Design und das Ganze drumherum werden schrittweise, während wir implementieren, halt mitentwickelt, mit kreiert, mit Design.
Okay, klingt ja gut. Und wenn wir uns jetzt mal die beiden Ansätze, sage ich mal, näher anschauen, dann werden wir ja mit Sicherheit da jeweils Vorteile finden, beziehungsweise auch Sachen, die, sagen wir mal, das Team vor Herausforderungen stellen können. Wenn wir da jetzt nochmal wieder kurz zum Big Design Upfront zurückkommen, was würdest du da grundsätzlich für Vorteile sehen an dem Ansatz, also im Gegensatz jetzt zu No Design Upfront?
Also auf jeden Fall, ganz eindeutig ist, da wir alles vorab abgesteckt haben, es ist ganz klar, was zu tun ist. Also es ist eindeutig definiert, wie der Design, wie die Architektur, wie die Anforderungen sind. Ganz genau festgelegt und dokumentiert.
Also ich muss mir als Entwickler nicht groß Gedanken machen, sozusagen. Sondern ich habe alles vorgegeben und ich muss es einfach nur umsetzen, in Anführungszeichen.
Ob das dann Sinn macht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber da wäre einfach Code Monkeys gebraucht, diese festgezerrte Designarchitektur, Anforderungen in Code gießen.
Aber das bringt ja dann auch schon quasi eine Herausforderung mit sich, ne? Weil ich muss ja erstmal das Ganze so gut designen, dass das auch funktioniert mit dem Ansatz.
Ja, das ist in meinen Augen nicht machbar. Oder in den meisten Fällen nicht gut lösbar, das Problem. Weil wie gesagt, wie du gesagt hast, ne, also Klarheit bedeutet, ich weiß vorab alles, was ich brauchen werde. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass wir das tatsächlich nicht wissen. Es wird tatsächlich am Anfang von einem Projekt manchmal sehr wenig wissen, wie sich der Projekt entwickeln wird. Ne? Natürlich gibt es Projekte, wo das festgestellt ist, welchen Gründen auch immer, wo man diese Big Design Upfront durchaus gute Ergebnisse liefern kann. Aber wie gesagt, in viele der Probleme, in viele der Aufgabenstellungen, die ich in meinem Leben so bekommen habe, war es immer so, dass wir am Anfang eher wenig wussten und je weiter wir gekommen sind, desto mehr bessere Entscheidungen treffen könnten. Und wenn wir alle Entscheidungen am Anfang hätten treffen müssen, doch, dann wären manche Entscheidungen vielleicht nicht die besten gewesen.
Und dann wäre wahrscheinlich ein komplett anderes System rausgekommen.
Durchaus möglich, ja, natürlich. Also aber mal wieder zu den Vorteilen von diesem Big Design Upfront, ne, also diese Klarheit, dass es vorhersagbar ist, ne, man kann besser planen, besser mit Budgets rechnen, ne, wie viel Zeit braucht man, um das zu implementieren. Es steht, bevor wir angefangen haben zu implementieren, schon mal fest, ne? Von daher weiß man ganz klar, wie viel Kohle das kosten wird.
Ja, in der Theorie zumindest, ja.
In der Theorie zumindest, ja. Und wie ich vorher gesagt habe, bei manchen Projekten kann das durchaus funktionieren. Ein weiterer Vorteil, den ich da sehe, ist, dass da wir uns vorab so gut wie mit alles beschäftigt haben, die den Projekt betrifft oder die das Projekt betrifft, werden wir frühzeitig mit Problemen oder mit Entscheidungen konfrontiert, die wir zu der Zeit halt treffen müssen. Mhm. Und deswegen ist eben ja allumfassend alles abgehandelt, ne? Und alle Entscheidungen sind getroffen und wir müssen uns ja nicht mehr drum kümmern, weil es schon feststeht. Es ist eigentlich ein Vorteil, ja. Mhm. Klarheit. Ich kann besser planen. Ich habe ein viel besseres Bild von dem, was zu erreichen ist. Das wären für mich die größeren Vorteile. Wenn du jetzt aber auf die Herausforderungen bist, vorher schon eingegangen, ein bisschen, oder sind wir schon eingegangen, was wären für dich die Herausforderungen?
Naja, ich sag mal so, dieser ganze Planungsprozess, den man da ja dann durchlaufen muss sozusagen, also man will ja wirklich das gesamte Design schon vorher erstellt haben, das dauert natürlich Zeit. Also Zeit, in der ich jetzt in zum Beispiel den No-Design-Upfront-Ansatz schon mit der Entwicklung starten könnte, habe ich hier ganz lange einfach nur Planung, Planung, Planung. Also eventuell ist es natürlich auch noch vorgelagert und unser imaginäres Entwicklungsteam arbeitet noch an ganz anderen Sachen, das kann natürlich sein. Aber jetzt angenommen, das Entwicklungsteam startet gleichzeitig, dann steht es halt da, ne, und hat nichts zu tun sozusagen. Mhm, außer eventuell vielleicht an der Planung mitwirken.
Aber warte mal kurz, wie stellst du dir das vor, wenn die Leute, die die Software entwickeln sollen, sich gar nicht damit beschäftigen, mit was die Software machen soll?
Ja, das müssen sie ja dann quasi, wenn sie an die Umsetzung gehen.
Also okay, da gibt es dann eine zweite verkapselte oder versteckte Phase, wo die Entwickler dann verstehen müssen, was die Menschen, die den Design gemacht haben,
ja, aber ganz.
Okay, verstehe ich, ist okay, ja, super, passt.
Ich sag mal, je nachdem, wie viel Erfahrung mein Entwicklungsteam hat, kann es natürlich auch mehr oder weniger an diesem Prozess nur teilnehmen, ne? Weil, wenn ich jetzt ganz viele, wie soll man sagen, weniger seniorige Entwickler, sondern mehr Junior-Entwickler zum Beispiel hätte, dann können die vielleicht gut anfangen mit einer Umsetzung, aber vielleicht beim Design nicht unbedingt mitwirken, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ja. im Großen und Ganzen verstehe ich schon. Das Team kann mehr oder weniger involviert werden in diesem Prozess, abhängig von der Erfahrungsschatz, die sie haben. Also das ist, was ich verstanden habe. Aber für mich ist auch Big Design Upfront kann man in meinen Augen machen, wenn man ganz genau weiß, was man machen muss. Ganz genau definiert werden kann, was das Endprodukt sein soll. Dadurch, dass wir am Anfang die ganze Planung machen, sind Änderungen sind nicht eingeplant, sozusagen. Ja? So, wir können Änderungen nicht einplanen. Sobald sich was ändert, haben wir mit Big Design am Upfront Probleme, weil wir müssen diese Änderung in dieses großes, fertiges Allround-Design-Projekt mal einbetten. Und es ist manchmal total schwer, die Sachen miteinander zu verheiraten wieder. Der Design ist in dem Fall etwas starr. Man kann es nicht so verändern. Wie du gesagt hast, wir brauchen ewig Zeit oder viel Zeit, oder? Auf jeden Fall Zeit, um diese Planung vorzunehmen. Ich habe in meinem Leben ja, so 3 Monate, ein halbes Jahr Planungszeiten schon mal erlebt. Also es ist nicht ganz unerheblich. Und das bedeutet auch, das kostet Geld,
ja, cool.
Das Ganze zu planen in diesem Ausmaß. Und vor allem, wie ich gesagt habe auch vorher, wir wissen nicht allzu viel am Anfang unter Umständen. Und je weniger wir am Anfang wissen, desto mehr Annahmen müssen wir treffen. Und jede Annahme, die wir treffen, kann ja falsch sein.
Genau, birgt das Risiko, falsch zu sein.
Und da ist auch irgendwas, wo sich nicht gut mit Big Design Upfront mitmachen lässt, nämlich wenn wir viele Annahmen sind. So, wir gehen davon aus, dass das so und so ist. Dann, je mehr Annahmen wir treffen müssen, desto größer ist die Chance, dass wir aus die Nase fallen. Meiner Erfahrung nach. Was denkst du?
Ja, klar. Ich glaube, das ist auch mit das Hauptproblem von dem Ansatz, dass man sich halt wirklich sehr früh auf, ja, wie soll man sagen, auf eine sehr detaillierte Planung eben committet. Und wie du schon gesagt hast, jede Anpassung, je nachdem, wo sie sich dann natürlich im System befindet, das da designt wurde, wird halt mitunter wirklich schmerzhaft, weil man dann ganze Teile des Systems vielleicht umplanen muss, weil Dinge auf einmal anders funktionieren müssen. Genau, also das macht diesen Ansatz in meinen Augen auch, ja, also gerade bei Projekten, wo die Gefahr einfach da ist, dass sie sich schnell ändern, die Anforderungen, also zum Beispiel, weil möglicherweise Gesetze oder sowas mit reinspielen, dann ist es mitunter halt nicht der richtige Ansatz. Also wenn man eine hohe Dynamik im Design erwarten kann.
Sozusagen. Okay, da bin ich bei dir. Beim Thema Gesetze bin ich dann vielleicht nicht ganz mehr bei dir, weil Gesetze sind ganz feste. Es gibt eine ganz feste Regelung, die eigentlich geplant werden könnte.
Oder schlechtes Beispiel vielleicht, ja.
Ich finde es genau ein gutes Beispiel, weil ich finde, es ist ein kontroverses.
Hm.
Ne, weil eine Gesetzänderung, ja, Gesetz ist Gesetz. Ne?
Ja gut, aber wenn meine Gesetz-Engine sozusagen halt so hart designed ist, dass sie eine Änderung echt schwierig ist, dann ist es halt mitunter vielleicht schlicht.
Okay, ja, ich verstehe.
Aber vielleicht ist es wirklich nicht das passende Beispiel gewesen.
Doch, finde ich schon. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter und gucken wir uns mal Vorteile von No Design Upfront. Was würdest du da mal reinsehen?
Naja, auf jeden Fall bin ich flexibler, also allgemein, was mein Gesamtsystem angeht, weil wenn ich Entscheidungen erst treffe, wenn sie getroffen werden müssen, also zum spätestmöglichen Zeitpunkt sozusagen, dann kann ich natürlich viel flexibler auf Änderungen reagieren und kann halt möglicherweise auch mein System neue Gegebenheiten anpassen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass ich schneller das Produkt, sag ich mal in Anführungszeichen, auch zur Verfügung stellen kann und mir frühzeitig von meinen Nutzern auch Feedback einholen kann, ob die Richtung, die ich in meiner Entwicklung eingeschlagen habe, dem entspricht, was derjenige auch erwartet, ne? Also meine Nutzer erwarten.
Mhm.
Und ja, wenn jetzt mal so die augenscheinlichsten Vorteile, die ich sehen würde.
Also Flexibilität, diese iterative Entwicklung, ja, das Design wird auch iterativ mitentwickelt. Und das letzte war, was hast du gemeint?
Dass ich das Produkt oder das System einfach schneller auch produktiv bringen kann und meinen Nutzern zur Verfügung stellen kann, um eben auch Feedback über das Design, das ich mit der Zeit eben entwickle, auch schnell einholen kann.
Okay,
also ich habe kurze Feedback-Zyklen.
Kürzere Feedback-Zyklen. Kann man schneller starten zu entwickeln, kann man schneller den Kunden Voice bereitstellen, kann man schneller Feedback bekommen, kann man schneller reagieren. Okay.
Genau.
Gefällt mir. finde ich auch. Nichtsdestotrotz ist End-Up natürlich auch nicht die Lösung aller Probleme, weil damit ziehen auch einige Probleme ins Haus. Was würdest du da sehen?
Na, ich habe auf jeden Fall nicht mehr die, sag mal, Sicherheit von dem, was ich umsetzen muss, sondern ich muss quasi selbst in der Lage sein, auch ein Design on the fly entwickeln zu können. Also wenn ich keine Idee darüber habe, wie ich etwas machen kann, dann kann mir dieser Ansatz halt es extrem schwer machen, die, ich sage mal in Anführungszeichen, richtige Lösung zu finden. Was nicht schlimm sein muss, weil das ist wieder, wäre dann wieder einer der Vorteile, weil wenn ich was falsch gemacht habe, also wenn ich jetzt einen Ansatz gewählt habe, der jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, dann kann ich das auch schnell wieder zurücknehmen sozusagen und was anderes ausprobieren. Aber das ist natürlich etwas, wenn ich das Design vorgegeben habe, wie Big Design Upfront Ansatz, dann muss ich nicht unbedingt diese Entscheidung treffen können, weil sie wurde ja schon für mich getroffen. Ja, aber im No-Design Upfront Ansatz muss ich quasi in der Lage sein, auch dieses Design eben on the fly zu entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Wie sieht das auch im echten Leben? Oder wie würdest du das? Also das gibt nichts, ne? Du kriegst nur, was kriegst du dann? Wer sagt dir, also wie deine Anwendung läuft?
Also ich glaube, ein Mindestmaß an Ziel muss natürlich auch da vorgegeben sein. Okay. Also zum Beispiel wir wollen ein, was weiß ich, Online-Shop für...
Ja, Warenkorb, unser super Beispiel.
Genau.
Jedes Mal Warenkorb.
Genau, also wir wollen irgendeinen Shop haben, wo wir Sachen in den Warenkorb legen können. Also so ein Mindestmaß an Vorgabe braucht man natürlich. Und dann, glaube ich, kommt es ganz drauf an, wie erfahren die Menschen sind, die daran arbeiten. Ne, wenn jemand unfassbar viel Erfahrung in der Domäne des E-Commerce, des Online-Shops hat, dann wird er in der Lage sein, auch zu wissen, was ich zuerst machen muss halt. Ne? Aber das andere Extrem, wenn jemand es zum allerersten Mal macht, dann weiß er halt unter Umständen nicht, was ein sinnvoller Anfang ist bei sowas. Ja, und da kommt man auch ein bisschen an die Herausforderungen, finde ich.
Mhm.
Man muss einfach auch ein gewisses Wissen in der Problemdomäne, sage ich mal, haben, um mit No Design Upfront überhaupt sinnvoll irgendwo hinzukommen.
Also der sogenannte, ich mag der Terminus nicht, aber mir fällt kein besserer ein. Diese Code Monkeys taugen für sowas nicht. Da braucht man Menschen, die nicht nur implementieren können, die nicht nur in Code gießen können, das, was man ihnen sagt, sondern dass auch in der Lage sind, sich da hinein zu versetzen und das Design mitentwickeln zu können.
Genau.
Gut. Sonst irgendwelche Mankos, die du da siehst?
Hey, ich sag mal so, man kann natürlich auch mit dem iterativen Ansatz ein System in die vollkommen falsche Richtung entwickeln. Aha. Und das fällt unter Umständen vielleicht zu spät auf, wenn sich vorab niemand Gedanken gemacht hat, wie das Endresultat überhaupt aussehen soll. Genau.
Gut.
Siehst du noch andere Herausforderungen?
Naja, der eine oder andere Probleme, ich weiß nicht, ob es eine Herausforderung ist, aber eine große Unterschiede. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein Wasserfallmodell gearbeitet habe vor vielen Jahren. Die Dokumentation war, sagen wir, irgendwie recht umfangreich.
Ja.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, ob gut oder schlecht, einfach nur umfangreich. Es gab sehr viel Dokumentation. Es war so gut wie alles einfach dokumentiert, festgehalten in irgendwelche Dokumente. Und das hast du in No Design Upfront eigentlich überhaupt nicht. Es gibt gar keine Dokumente am Anfang. Oder eventuell nur das Minimum. Ihr muss halt, wie gesagt, der Shop mit dem Warenkorb machen. Das ist ein Problem. Du, wie du sagtest, brauchst viel erfahrene Leute, um das gut hinzubekommen, weil sie viel weniger Hilfe am Anfang bekommen, weil alles noch entstehen muss. Aber andererseits, der Problem, den ich auch sehe, ist, ich kann für mich reden, ich vergesse gerne dann zu dokumentieren, was wir gerade machen, weil wir arbeiten ja iterativ und so weiter und so fort. Wir machen halt was und da haben wir unsere Sprints oder wie auch immer wir arbeiten. Manchmal fällt die Dokumentation ein bisschen hinten raus. Der Projekt hat keine so gute Dokumentation oder die Dokumentation ist nicht so umfangreich, wie sie sein könnte und so weiter und so fort. Das kann in meinen Augen auch ein Problem sein, dass wir erstens keine Vorabdokumentation haben und wir die dann nicht ordentlich erstellen, während wir arbeiten. Das könnte ein Problem sein und auch, dass wir, wenn wir keine Vorgaben haben, wie irgendwas zu tun ist, wie wollen wir sicherstellen, dass unser Programm das tut, was es tun soll?
Gute Frage.
Also ich finde, das ist eine schwierige, die Qualität der Software zu prüfen, ist es nicht schwieriger, aber anders. Es muss anders handgehabt als mit dieser Big Design Upfront Herangehensweise, ne? Weil auch Akzeptanzkriterien und wie unsere Software auszusehen hat und welche Architekturentscheidungen wir treffen, geschieht auch im Laufe der Zeit. Und da, wo sie diese Entscheidungen getroffen werden, da müssen wir auch einerseits die entsprechende Dokumentation, wie ich vorher gesagt habe, aber andererseits auch die Qualität, Kontrollmöglichkeiten im Projekt reinzubringen, die dafür notwendig sind.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja. Ich meine, dasselbe Problem hat man natürlich beim Big Design Upfront auch, ne? Weil da fallen ja jetzt letztlich jetzt zum Beispiel auf Code-Ebene auch keine Tests raus, aber ich habe halt die Vorgaben, was erreicht werden soll, halt vorher definiert und kann daraufhin meine jetzt zum Beispiel Akzeptanztests oder sowas schreiben.
Mhm.
Und bei No Design Upfront muss das halt on the fly passieren, ne? Wie du auch schon richtig gesagt hast. Und ja, auch bei der Dokumentation gebe ich dir recht, das ist eine Herausforderung. Und auch da natürlich wieder, wenn man das während der Entwicklung konsequent mitmacht, ist es kein Problem. Aber wenn es halt da keine, wie soll man sagen, Prozesse gibt, die das sicherstellen, dann hat man da mitunter halt ja tatsächlich dann Teile des Systems, die undokumentiert sind, was natürlich auch nicht schön ist.
Also ich muss es echt zugeben, ich muss mich zwingen, dran zu denken, weil sonst ist es eine der Sachen, die ich immer wieder vergesse,
Das
Ganze ordentlich zu dokumentieren. Wie gesagt, das ist durchaus eine Herausforderung, die wir da haben können. Ja.
Genau, und die andere Herausforderung ist natürlich dann auch, wenn etwas dokumentiert worden ist, diese Dokumentation aktuell zu halten. Also weil wenn sich jetzt aufgrund von Änderungen in den Anforderungen zum Beispiel eben auch Teile des Systems dann wieder ändern müssen, dann wäre es natürlich sehr problematisch, wenn man vergisst, die Dokumentation entsprechend auch auf dem aktuellen Stand zu halten.
Ja, bin bei dir, aber ich denke, das Problem haben wir beim anderen auch. Also beim Big Design Upfront, auch dort muss die Dokumentation angepasst werden, wenn es Änderungen.
Selbstverständlich, ja.
Ne? Und deswegen für mich in dem Fall, dass wir die Dokumentation up to date halten müssen, irgendwas, was wir beide machen müssen. Eventuell mit dem Unterschied, dass zumindest am Anfang der Implementierung eines Projektes, wenn ich kein Design upfront gemacht habe, weniger bis keine Dokumentation anpassen muss, was im Falle von Big Design Upfront, wenn ich anfange zu entwickeln, es ist eh schon alles entschieden, es ist eh schon alles definiert, wenn dann Änderungen eintreffen ganz am Anfang, da habe ich sehr viel Dokumentation, die ich anpassen muss.
Und mitunter vielleicht sogar ein Stillstand des Projekts wieder, weil erstmal nicht weitergearbeitet werden kann, bis das Design überarbeitet wurde.
Natürlich.
Und da sind wir dann auch schon wieder bei einem Problem vom Big Design Upfront.
Mhm.
Aber ja, genau, aber jetzt ist ja die Welt selten schwarz und weiß, sondern man kann da ja mitunter eventuell auch Mischformen von diesen beiden Ansätzen antreffen.
Ja, da gibt es die unterschiedliche. Wir haben halt einfach die zwei Extreme halt mal jetzt vorgestellt. Und jetzt gibt es dazwischen auch andere Methodiken. Und für mich wäre das wichtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen beide Extremen. Ja, also ich finde, keine der Extreme ist für sich allein gestellt die Lösung für alle Probleme. Jedes Problem muss anders betrachtet werden, um zu entscheiden, wie viel ich wovon brauche. Das wäre meine Vorgehensweise. Eben mal anzugucken, welche Projekt wollen wir hier auf den Weg bringen? Was brauchen wir dafür? Wie viel Sicherheit haben wir im Vorab? Wie viel weniger Sicherheit? Was denken wir, dass wir nicht wissen? Sowohl fachlich als auch technisch, weil wir eventuell Technologien verwenden müssen, die im Team nicht so gut verankert sind. Alles Mögliche. Also all diese Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure und Anforderungen mal bewerten und gucken, okay, so viel Design möchte ich vorab haben oder so wenig Design möchte ich vorab haben. Mhm. Was denkst du?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, also was würde man in so einem Ansatz, in so einem Mischansatz jetzt zum Beispiel vorne ab designen wollen? Ja, also wahrscheinlich dann eher, wie soll man sagen, kritische Teile des Systems, also da, wo man sagt, da macht es Sinn, diese Sicherheit zu haben vorab, das durchgedacht zu haben vielleicht auch. Ja, also wenn wir jetzt halt vielleicht beim Shop-Beispiel bleiben, dass man halt sich zum Beispiel über die Zahlungsabwicklung und sowas, ne, wie die laufen soll, wie da eine Anbindung ist und sowas, dass man das im Vornherein halt designt. Aber jetzt sowas zum Beispiel wie die Oberfläche, dass man das halt dann im Prinzip mit No bis wenig Design upfront behandelt und da quasi iterativ vorgeht und halt auch über das Feedback von den Nutzern halt im Prinzip dann geht, um Anpassungen vorzunehmen. Ja, also dass es dann auch eine angenehme Usability und sowas hat. Wobei man da halt beim Zahlungsabwicklung sagen kann, das ist halt ein fixer Prozess, der muss bestimmte Sicherheitskriterien und sowas beinhalten. Und da macht vielleicht ein Design upfront durchaus Sinn.
Was für mich wichtig ist zu klären vorab, ja, also so upfront, oder was ich gerne immer ja, vorab klären tue, ist ja diese sogenannte Vision, ja, in Anführungszeichen. Wir müssen jetzt nichts reinschmeißen oder irgendwas Komisches zu sehen, sondern einfach, was wollen wir erreichen? Wozu ist dieses Projekt da? Was sollen unsere Kunden damit machen können? Was auch immer. Ne? Also, wozu wollen wir das entwickeln? Oder wozu müssen wir das entwickeln? Das ist für mich eine der Sachen, die wichtig ist, vorab zu klären. Das ist eine rein fachliche Diskussion wahrscheinlich. Dann geht es ein bisschen mehr in die Technik. Was auch wichtig ist, vorab zu klären, in meinen Augen, für die meisten Projekte, wo ich mitgewirkt habe, war die Makroarchitektur. Wohlgemerkt Makroarchitektur. Also die grobe, große architektonische Entscheidungen und nicht jede kleine Fitzelfutzel.
Also mehr so, welches System spricht mit welchem anderen System.
Aber das zum Beispiel, welche Systeme brauchen wir überhaupt? Wie kommunizieren die miteinander? Welche Art der Architektur sollen unsere Anwendungen haben? Das kann man auch vielleicht mal vorab entscheiden. Es gibt auch Normen und Regelwerke in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, die wir eventuell auch befolgen dürfen. Das wäre vielleicht auch vorab gut abzuklären. Und vor allem sind für mich fachliche Szenarien wichtig. Also, welche unterschiedliche Use Cases hießen die früher, als ich noch jung war? Welche Use Cases haben wir da? Was muss wann passieren, in welche Form? Nicht technisch, nicht ins Detail, sondern einfach, man nennt es heute auch so User Stories haben, die wir dann nach und nach konkretisieren können. Aber erst einmal, wie gesagt, wie viel Grad an diese Makroarchitekturdefinitionen oder an diese fachlichen Szenarien, wie viel davon wir brauchen, das ist für jedes Projekt unterschiedlich in meinen Augen. Aber das wäre für mich das, was wir am Anfang brauchen oder was ich gerne am Anfang habe.
Also ein sehr grobes Design, sag ich mal, vorab.
Ja. Also es ist Design upfront natürlich, aber sehr grob. Nicht ins Detail gehen, vor allem bei Sachen, wo wir keine Annahmen nehmen, wenn wir es vermeiden können, sondern einfach das, was wir wissen, festzulegen und eben diese User Stories, diese Use Cases, diese fachliche Szenarien zu definieren, die unsere Anwendung, unsere Programmierung dann definieren müssen. Das ist was muss in unsere Implementierung alles mit drin sein, damit Akzeptanzkriterien, Mensch, weil eventuell das Wort auch noch nicht gefallen war. Was muss unsere Anwendung können? Und zwar das Was, das Wie werden wir schon mal gucken, wie. Aber das Was, wichtig. Es ist, was ich eben, wie gesagt, gerne vorab habe. Ist bei dir anders oder wünschst du dir mehr, weniger?
Ich sehe das ganz ähnlich. Also so eine grobe Übersicht, mit welchen anderen Systemen unser System interagieren soll, Use Cases, bin ich voll bei dir.
Okay, aber dann wäre für mich das, der letzte Punkt wichtig und relevant ich bei dieser Entscheidung. Wie kann ich die Entscheidung treffen? Oder wie können wir als Team die Entscheidung treffen? Wie viel Design brauchen wir upfront? Woran machst du das fest, wie viel du brauchst?
Ich würde mal sagen, an der Komplexität meines Projekts in erster Linie. Also ein einfacheres Projekt mit weniger, soll man sagen, Interaktion mit anderen Systemen braucht wahrscheinlich weniger Design upfront, als wenn ich ein sehr komplexes, großes System habe, das mit sehr vielen anderen Akteuren interagiert.
Sehe ich anders.
Okay.
Eine Anwendung, die so klein ist und wenig komplex, ja, die kann ich gut vorab in alle seine unterschiedlichen Flavors definieren. Weil es eben ja nicht komplex ist und nicht groß.
Ja, gut.
Oder?
Aber dann ist die Frage, ob ich das dann überhaupt brauche, dieses Design Upfront, wenn es doch so einfach und wenig komplex ist. Oder ob ich nicht auch mit einer iterativen Herangehensweise das Ganze mit No Design Upfront löse.
Natürlich könntest du das auch lösen. Natürlich. Beide Herangehensweisen gehen aber immer.
Ne? Aber dass es bei simplen Anwendungen leicht ist, vorher das Design Upfront zu machen, ja, gebe ich dir recht. Aber ob es deswegen sinnvoll ist, weiß ich nicht.
Ach gut, das ist eine andere Frage.
Und wenn ich jetzt größere, komplexere Systeme habe, finde ich halt vor allem das grobe Design upfront sehr essentiell und wichtig. Ja. Also ich rede jetzt nicht von alles vorab, sondern da finde ich, wird es halt immer wichtiger, gewisse Teile vorab definiert zu haben und nicht komplett blind loszulaufen.
Da sind wir beieinander. Also je komplexer und je größer ein Projekt ist, desto mehr sollten wir investieren in diese grobe Übersicht.
Genau.
Diese grobe Übersicht zu bekommen. Da sind wir beieinander.
Das war das, was ich meinte eigentlich. Ich wollte ja nicht wieder in Schwarz und Weiß denken.
Was würde für dich auch ein Grund sein, die dazu führen würde, dass die Menge an Design upfront, die ihr im Team macht, sich verändert? Was würde dazu führen noch?
Ja, ich wäre dann wieder ein bisschen bei der Erfahrung. Also wenn ich jetzt so der Einzige im Team wäre, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, dann würde es eventuell auch dem Rest meines Teams einfach helfen, wenn gewisse Dinge vorab halt eben designed worden sind, sage ich mal. Ja? Wenn ich aber hingegen, also mit selben Wissensstand, aber der Unwissendste im Team bin, also alle anderen im Team haben noch mehr Erfahrung als ich, haben vielleicht sogar in derselben Domäne schon gearbeitet, dann brauchen wir eventuell weniger Design Upfront.
Ja gut, das finde ich wirklich ein guter. Je erfahrener ist das Team vor allem in dem fachlichen Bereich, in dem wir uns bewegen und mit dem technischen Stack, mit dem wir arbeiten müssen, desto weniger Design Upfront brauchen wir. Okay, unterschreibe ich.
Danke.
Machen wir weiter.
Ja, ansonsten fällt mir gerade tatsächlich...
Ich hätte sonst noch ein paar Sachen, wenn dir jetzt nicht ein.
Dann hau mal raus.
Wie sicher bin ich mir, dass ich weiß, was ich tun muss? Das ist also für mich eine der auch wichtigen Sachen. Also wie viele Änderungen erwarte ich während der Zeit des Projekts? Das meine ich.
Okay, ja. Sonst hätte ich jetzt kurz gefragt, was das jetzt, wo der Unterschied zur Erfahrung ist. Aber jetzt hast du es nochmal.
Mir geht es jetzt um Ungewissheit bei den Anforderungen.
Ja. Also wie stabil sind meine Anforderungen sozusagen?
Genau. Also wenn ich erwarte, dass die Änderungsrate nicht null ist, was für mich für die meisten Projekte so immer gewesen ist, das ist ein Anzeichen, weniger Design upfront zu machen. Ja? Also je mehr Veränderbarkeit während der Zeit ich erwarte, desto weniger sollte ich in Design upfront investieren. Beziehungsweise, wie ich vorher gemeint habe, ich würde vermeiden, Annahmen zu machen und ich würde nicht zu tief runter ins Detail gehen, bis mehr Klarheit besteht, dass es tatsächlich alles so sein wird. Verstehst du, was ich meine?
Ja, genau. Also je stabiler meine Anforderungen sozusagen sind, desto mehr kann ich im Vornherein wieder planen sozusagen. Und je höher die Ungewissheit ist, desto risikobehafteter ist letztendlich auch die Planung vor.
Genau, Genau, sehr gut.
Dass sie auch falsch liegen kann.
Mal wieder, je mehr Annahmen wir einfach machen, desto öfter können wir falsch liegen.
Genau.
Natürlich müssen wir meistens irgendwelche Annahmen machen. Ja? Das heißt nicht, dass wir gar keine machen sollen, aber wir sollten sie auf ein Minimum reduzieren und so sicher sein wie möglich und so weiter und so fort, damit wir eben nicht auf die Nase fallen. Und vor allem ist aber ganz wichtig, dass wenn wir auf die Nase fallen, wir dann schnell zurückmachen können und schnell mit einem anderen Ansatz weitermachen können.
Genau. Und eventuell eben auch Anpassungen, Design noch vornehmen können.
Das führt mich dazu, dass auch ein sehr wichtiger Aspekt für den Design Upfront, das haben wir war schon mal hin und her, hier und dort einfließen lassen, aber welche Entwicklungsmethodik oder welche Entwicklungsmodell wir verfolgen. Ja, wenn wir zum Beispiel Wasserfallmodell entwickeln, warum auch immer. Ja, ich bin kein Fan, aber ich habe sehr viele Jahre gemacht. Also ich kann nicht sagen, dass es zu nichts gebracht hat. Wir haben auch Programme geschrieben. Also wenn ich Wasserfall, ja, dann ist Big Design Upfront eher der Weg dahin. Ja?
Wenn ich Pflicht.
Genau, es ist fast Pflicht. Wenn ich agil arbeite oder agile Methodiken bevorzuge, inkrementelle Entwicklung, iterative Entwicklung sind die Art und Weise, wie wir arbeiten, dann ist weniger Design Upfront mehr. Das ist für mich auch eine Sache, die durchaus zu Unterschiede in wie viel Design Upfront ich brauche oder wie wenig. Ansonsten, also eins habe ich noch, das ist ein bisschen abstrus, ein bisschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sowas nicht braucht und nicht gerne hätte, aber durchaus. Also je weniger wichtig ist, Feedback vom Kunde zu bekommen, desto mehr kann ich vorab planen.
Okay. Also je egaler mir mein Nutzer ist.
Ja, deswegen kann ich das nicht verstehen, aber das ist dem. Aber ich meine, wenn ich keine schnelle Feedback-Runden haben will oder brauche, ja, warum auch immer, weil mein Projekt eben, es ist so festgelegt, gesetzlich, was auch immer, es muss so sein, es gibt keinen anderen Weg vorbei. Dann ist es egal, was der Kunde sagt, dass er gerne hätte. Wenn es so sein muss, muss es halt so sein. Dann mehr Design Upfront, okay. Wenn es flexibel ist oder ich schnelle Feedback-Runden haben will, ist iteratives besser, also weniger Design Upfront zu haben. Das ist auch eine Sache, ja. Aber auch für Teile von meiner Anwendung, ja. Auch wenn mir in meiner Anwendung Kundenfeedback total wichtig ist. Wie ich ganz tief in mein Backend irgendwas mache, wenn ich genug Sicherheit habe, kann ich durchaus vorab entscheiden.
Da wären wir jetzt wieder bei dem Zahlungsprozess von vorhin, den ich als Beispiel angebracht habe. Der muss halt nach einem bestimmten Schema laufen und hat auch insofern keinen direkten Impact auf den Nutzer, weil das ist ja ein Prozess, wie du gesagt hast, der läuft tief im Backend, aber er muss passieren, weil wir wollen ja Geld haben.
Ja, genau. Ja, ja. Wir wollen immer Geld haben. Das ist komisch.
Ja.
Nee. Aber genau das, was ich meine, auch in einem Projekt, wo wir wirklich Wert auf Kundenfeedback legen, gibt es Bereiche, in denen der Kunde tatsächlich nicht so sehr involviert ist, ne? Weil sie jetzt sowas nie zu sehen bekommen, aber durchaus die Auswirkungen spüren.
Ne? Das ist richtig.
Dann ist es wichtig, mit dem Kunden die Auswirkungen zu diskutieren und nicht das, wie wir das machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar.
Also das wäre für mich in Themen, wo ich weniger Feedback oder die Regelmäßigkeit des Feedbacks nicht so kurz sein muss, kann ich mehr vorab planen sozusagen. Kann ich mir vorher mehr Gedanken darüber machen. Okay, genau. Aber ja gut, das ist im Großen und Ganzen war die Geschichte der Projektgröße in der Komplexität, wie stabil meine Anforderungen sind, wie viel Ungewissheit ich da drin habe, welche Methode ich zu entwickeln verwende, bin ich eher iterativ, agil unterwegs oder bin ich eher wasserfallartig unterwegs und wie gut mein Team ist, wie kompetent er ist, wie viel Wissen und Erfahrung hat in den Bereichen, in denen wir uns gerade bewegen für den Projekt und eben das Thema Feedback. die ich mal so anekdotisch halt zumindest erwähnen möchte.
Genau.
Das waren für mich halt grob die Sachen, an denen ich und gut, so wie wir jetzt ja miteinander gesprochen haben, wir beide halt mal so verwenden, um ein bisschen ein Gefühl und eine Entscheidung zu treffen, wie viel Design Upfront wir brauchen.
Genau. Ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass sowohl Big Design Upfront als auch No Design Upfront wirklich zwei Extreme sind, die man so wahrscheinlich ganz selten nur antrifft in ihrer Reihenform, sondern meistens macht es wirklich Sinn, sich eine Mischform vorzunehmen. Und da ist es halt, ne, anhand der Kriterien, die du gerade genannt hast, dann abzuwägen, in welchen Bereichen ich wie viel Design anwenden kann, anwenden sollte. Also ich für meinen Teil bin großer Fan von der Mischform letztendlich. Genau, wie gesagt, muss man halt seinen eigenen Mittelweg finden.
Genau. Ja, Leute, und das war's dann auch schon wieder für heute.
Ihr habt heute viel über Planung gehört und kennt jetzt sowohl die Vor- als auch die Nachteile von No Design und Big Design Upfront.
Und könnt somit in Zukunft das richtige Maß an Planung für eure Situation finden.
Denn wie so häufig in unserer Branche gibt es auch hier keine Silver Bullet.
Denkt daran, diese Folge zu teilen, wenn sie euch gefallen hat, und lasst uns gerne ein Abo da.
Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns mit dem Thema Containerisierung für Entwickler beschäftigen.
Alles klar, dann bis dann. Ciao.
Ciao.
Die Macht der Kraft arbeitet für dich.